Heute geht es in dieser Folge um Finanzen. Und zwar um den Part der Finanzen, den wir selber beeinflussen können. Manche Jobs werden besser bezahlt, andere weniger gut. Das ist oftmals sehr ungerecht. Ein kleines bisschen kann ich an der Stelle schon euch motivieren zu sagen, steht für euch ein. Schämt euch nicht zu sagen, ich möchte hier mehr Geld haben oder ich glaube, dass ich mehr Geld verdiene aus den und den Gründen. Aber das ist heute eigentlich nicht das Thema. Ich werde ganz oft von meinen Kolleginnen, aber auch so von Kollegen angesprochen, wie ich das mache. Und es ist mir immer ein großes Bedürfnis. Heutzutage motiviere ich ganz gerne andere, ein paar gute Entscheidungen zu treffen, weil ich froh bin, dass ich das irgendwann in meinem Leben begriffen habe. Und die Frau, die heute Gast ist in diesem Podcast, hat mich als junge Frau schon inspiriert. Helma Sieg hat eine Finanzkolumne in der Brigitte über 30 Jahre, ist eine wirkliche, wirkliche Ikone in diesem Thema und ich fand das immer unheimlich spannend. Ich habe immer gedacht, ich will das auch so machen. Ich möchte auch später mal keine finanziellen Sorgen haben. Ich möchte das gut begreifen, was es da für Möglichkeiten gibt und mich nicht darauf verlassen, dass jemand anders für mich die Entscheidung trifft. Und ich glaube, das ist schon mal ein guter Rat zu sagen, versucht Dinge zu verstehen und dann selber die Entscheidung zu treffen, was brauche ich, was möchte ich, was kann ich abzwacken und für mich vorsorgen. Helma Sieg weiß wahnsinnig viel, ist schon über 80, hat eine Lebenserfahrung, die ist unglaublich, hat aber auch noch eine Lebensenergie, von der man sich wirklich was abschneiden kann. Helma Sieg hat das Bundesverdienstkreuz zu Recht bekommen. Sie hat sehr früh in ihrem Leben schon ein Unternehmen gegründet, weil sie gemerkt hat, das ist was, was mir wichtig ist. Ein Finanzdienstleistungsunternehmen für Frauen. Also sie berät Frauen ihr ganzes Berufsleben, hat Bücher geschrieben wie »Reich in die Rente« oder auch »Ein Mann ist keine Altersvorsorge«. Und es geht nicht darum, dass die Männer so viel falsch machen, sondern es geht heute darum, was wir richtig machen können. Und bevor es losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass in dem Gespräch Helma Sieg über ein sehr dunkles Kapitel in ihrem Leben auch sprechen wird. Sie hat als Kind schon Gewalt und auch Missbrauch erlebt. Und sie spricht zumindest kurz davon. Ich möchte einfach, dass ihr das wisst, bevor ihr jetzt weiterhört. Ich hoffe, ihr könnt ganz viel für euch selbst rausziehen und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Was hilft beim Kindergroßziehen? Wie übersteht man eine Trennung? Wie behält man gute Freunde? Und wie wird man selbst zu dem Menschen, der man gerne sein möchte? Alle diese Fragen stellen sich uns im Laufe des Lebens und es werden immer mehr. Willkommen im Podcast M wie Marlene. Wie gelingt das Leben? Ich bin Marlene Lufen und gemeinsam mit euch suche ich nach Antworten. Ich hätte diesen Moment als Anfang 20-Jährige sowas von gefeiert. Es war ein großer Wunsch von mir als Brigitte-Leserin, Anfang 20, vielleicht 24, 25, einmal diese Frau persönlich zu sprechen, die da Ratschläge an uns Frauen gegeben hat, wie wir unsere Finanzen selber in die Hand nehmen können. Damals gab es aber noch nicht so einfach E-Mails. Ich wusste nicht, wie ich mit ihr in Kontakt treten konnte damals. Jetzt ist es soweit. Vor mir sitzt Helma Sieg. Ganz ehrlich, Helma, ich freue mich wirklich sehr, sehr doll, ganz persönlich. Schön, dass Sie da sind.
Danke, Marlene, ich freue mich auch.
Ich merke jetzt, wenn ich mit anderen jüngeren Frauen oder auch in meinem Alter spreche, das ist ein großes Bedürfnis in dieser Zeit, wo so viele Unsicherheiten ist, dass wirklich Frauen sprechen mich an und sagen, wie machst du das denn? Und dieses Bedürfnis hatte ich eben auch und das haben Sie so früh schon erkannt, ganz, ganz früh in ihrem Leben und befriedigt. Geht Ihnen das auch so, dass Sie angesprochen werden heute noch, dass Menschen Ihren Rat haben wollen?
Diese Kolumne in Brigitte hatte ich immerhin 26 Jahre lang. Das war ja damals noch relativ neu. Das war die erste Frauenzeitschrift überhaupt, die so etwas machte, zu Geld etwas machte. Mhm. Heute ist es immer noch bei Brigitte, aber in einem ganz anderen Format. Und es kam sehr, sehr gut an, weil ich halt aus meiner Beratungserfahrung vieles sagen konnte. Ich wusste, was Frauen wirklich interessiert. Also diese ganzen auch Alltagsgeschichten, wie sichere ich mich ab gegen dieses oder jenes, was mache ich in meiner Ehe, wie ist es, wenn ich Teilzeit arbeite, all diese Dinge konnte ich einfach gut in verständlicher Form Frauen darlegen und das hat heute noch, werde ich, wie gesagt, bei Vorträgen angesprochen. Ja, ich bin ja ein Fan von Ihnen, ich habe immer Brigitte gelesen. gewesen. Also das ist jetzt vorbei. Es gibt jetzt andere Möglichkeiten, sich zu informieren, auch über im Internet natürlich, wobei man da auch ein bisschen aufpassen muss. Ja, man kennt die Hintergründe oft nicht. Viele Frauen wissen nicht, wie gut ausgebildet diese Leute sind, ja, die da sich anmaßen, anderen Leuten finanzielle Lebensanträge zu geben. Das ist schon wirklich manchmal nicht einfach.
Wie in allen Themen ist es wirklich schwierig, in diesem Thema auch Beratung zu bekommen, die nicht ein Eigeninteresse hat. Und deswegen finde ich das unheimlich wertvoll, dass wir jetzt heute sprechen und vor allem auch wertvoll, was Sie im Grunde genommen als Ihr Lebensthema erkannt haben. Das hat ja sehr viel mit Ihrem Leben zu tun, wenn ich das richtig begriffen habe, jetzt in meiner Vorbereitung auch mit Ihnen, ja, dass Sie ganz früh, und darf ich sagen, Sie sind über 80, was man Ihnen nicht ansieht.
Ich werde demnächst in wenigen Wochen 84.
Es ist der absolute Wahnsinn. Ich möchte wirklich alles wissen von Ihnen. Es hat ganz viel mit der Zeit zu tun, in der Sie groß geworden sind, wo nämlich tatsächlich noch das Modell noch viel, viel mehr als heutzutage so war, dass eine Frau abgesichert ist durch ihren Partner. Ja. Und Sie hatten durch Ihr Leben ganz schnell festgestellt, dass das eigentlich eine ziemlich üble Situation ist für viele Frauen.
Das hatte mit unserer häuslichen Situation zu tun. Meine Eltern hatten ein kleines Schreibwarengeschäft in einem kleinen Ort im Bayerischen Wald. Mein Vater war oft und lange krank. Meine Mutter hat weitgehend das Geschäft gemacht. Und ich saß als Kind oft hinter dem Ladentisch auf dem Boden und habe gespielt. Und die Frauen, die in den Laden kamen, haben meiner Mutter ihre Lebensgeschichte erzählt. Man kannte sich ja, war ein kleiner Ort. Und die Frauen, Frau Meier, Frau Schulze, Frau Huber, haben meiner Mutter erzählt, wie schrecklich der Mann ist und dass sie aber nicht weggehen kann und dass sie ihn aushalten muss und wie furchtbar das ist. Da habe ich schon mitgehört, obwohl ich überhaupt nicht begriffen habe, was da sonst los ist. Aber ganz eindringlich habe ich es gesehen am Beispiel einer Tante, die war Bäuerin und ihr Mann ein schwerster Alkoholiker. Und wenn der einmal pro Woche aus dem Wirtshaus schwer betrunken nach Hause kam, hat er sie grün und blau geschlagen, aber aus dem Haus geschmissen, das Bettzeug hinterher. Und sie hat dann 3 Nächte im Stall bei den Kühen geschlafen und ging dann wieder zu ihm zurück. Und da habe ich irgendwann, da war ich 16, zu ihr gesagt, ja, um Himmels Willen, warum gehst du immer wieder zu diesem schrecklichen Mann zurück? Und da weinte sie. Ich sehe das heute noch und da kommen mir heute noch fast die Tränen, wo sie sagte, aber ich habe doch nichts, wo soll ich hingehen? Ich habe nichts gelernt, ich habe kein Geld, ich muss bei ihm bleiben. Und erschüttert hat mich dann, dass ihr besseres Leben angefangen hatte, als er tot war. Und da wusste ich schon mit 16, das kann nicht richtig sein, dass ein gutes Leben erst beginnt, wenn der Mann tot ist. Ja? Aber ich habe damals begriffen, dass sehr viele Frauen keine Entscheidungsmöglichkeit hatten, wegzugehen. Es ging gar nicht, weil sie nichts hatten. Und da habe ich aber natürlich nicht die ganze Dimension begriffen, die ich heute weiß. Ja? Aber das war der erste Mosaikstein in meinem Kopf.
Genau. Ich würde das gerne erzählen, wie das gekommen ist, dass Sie sozusagen immer mehr für sich rauskristallisiert haben, was kann ich tun als sehr irgendwann dann sehr gebildete Frau. Sie haben sich die Bildung rangeschafft, Sie sind studieren gegangen, obwohl Sie das gar nicht erst so richtig vorgesehen haben. Das müssen wir unbedingt erzählen. Ich will nur mal direkt vorneweg sagen, weil es mir ein großes Bedürfnis ist, dass man jetzt meinen könnte, heutzutage ist es natürlich anders, wir sind mehr selbstverantwortlich, ist ja auch so. Vieles hat sich verändert, aber nicht alles. Und es gibt viele von uns, und ich bin gar nicht frei davon. Es ist natürlich auch schön, wenn du einen Partner hast, der irgendwie auch für dich mitsorgt. Und wir kriegen ja nun mal die Kinder. Wir machen meistens eine Pause. Wir haben dann in unserer Rentenversorgung eine Lücke. Und Frauen neigen dann auch dazu, wenn wirklich eine Partnerschaft oder eine Ehe in die Brüche geht, dass wir dann, ne, wir wollen großzügig sein, wir können das alleine und dann verzichten wir unter Umständen auf eine Versorgung.
Und das, was Sie sagen, muss ich leider, sage ich, ergänzen. Es gibt seit einigen Jahren einen ganz deutlichen Rückschritt, der im Moment enorm zunimmt. Vor kurzem war in der Süddeutschen Zeitung ein großer Artikel dazu, dass an sich gut ausgebildete, gestandene Frauen plötzlich wieder sagen, ach, ich bleib doch lieber zu Hause und wenn mein Mann glücklich ist, dann bin ich es auch. Was ist schlecht daran, meinem Mann ein schönes Leben zu bereiten? Liebe Marlene, das kann doch nicht die Wirklichkeit sein, für die wir gekämpft haben, Jahrzehnte. Ich zum Beispiel unter anderem. Ich bin so entsetzt und darum bin ich dankbar für alle Öffentlichkeiten, die ich kriegen kann, um dazu etwas zu sagen. Ich habe vor Jahren schon in Vorträgen gesagt, wenn ich gefragt wurde, ja, woher kommt denn dieser Rückschritt, habe ich gesagt, ich glaube, er hängt mit dem weltweiten Rechtsruck zusammen. Ich bin ausgelacht worden damals, heute zeigt sich, das stimmt. Mhm. Ja, die AfD hat in ihrem Parteiprogramm, bitte wieder zurück zur traditionellen Familie. Es ist Gott gegeben, dass der Mann das Geld verdient und die Frau eben für das Heim und die Gemütlichkeit und die Kinder und sonst was sorgt. Das, dachte ich, haben wir alle hinter uns gelassen und es ist nicht wahr.
Es gibt so diese Parallelentwicklung, beobachte ich, Helma. Also ich habe auch viele junge männliche Kollegen und da bemerke ich, gibt's auch viele, die das wirklich anders sehen. Die gehen anders mit Frauen um. Absolut. Die würden niemals so richtig blöde, frauenfeindliche Witze machen. Und die finden es auch ganz toll, dass ihre Frau irgendwie auch eigene Ziele verfolgt und so. Also da gibt's wirklich eine ganz gute Tendenz. Es gibt genau die Tendenz, die Sie beschrieben haben. Aber es hat auch, und das möchte ich selbstkritisch sagen, auch ein bisschen mit uns Frauen selber zu tun. Ich will eine Situation beschreiben. Ganz süß eigentlich. Ich war letztens bei meinem Frauenarzt und die beiden Arzthelferinnen, wir unterhielten uns irgendwie über einen Duft, über ein Parfum und sie sagte, ach, ich muss mir immer mal was gönnen. Und dann habe ich nur so in so einem Nebensatz gesagt, ja, gönnen ist was Gutes, aber sorgt auch vor, Mädels. Fing die auf einmal an. Ja, wie meinen Sie, wie machen Sie das denn? Dann habe ich es ein bisschen beschrieben, wie ich es für mich mache und was ich für mich wichtig. Und dann habe ich gesagt, der Anblick von einem gut gefüllten Konto ist mindestens so schön wie der Anblick von einer Handtasche und er hält länger an.
Das ist gut, sehr gut, ja, ja.
Und das ist auch ein bisschen meine Mission, ja. Nun bin ich auch über 50, ich habe ein paar gute und auch ein paar schlechte Entscheidungen finanziell getroffen in der Vergangenheit. Also und zu viel sich auf andere verlassen ist auch nicht gut, sondern man muss es ein bisschen selber verstehen und dann einfach dranbleiben, ja. Deswegen möchte ich sozusagen auch aufrufen, es ist schön, in der Partnerschaft zu sein. Es ist auch schön, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Aber es ist auch unheimlich gut, ein paar Entscheidungen selber zu treffen und vorzusorgen.
Ja, absolut. Sie wissen das sicher, bis 1962 konnte eine Frau gar kein Konto eröffnen. Das muss man sich mal vorstellen. Im 20. Jahrhundert war das, ja. 1977 durfte der Mann noch den Job seiner Frau kündigen, wenn er der Ansicht war, sie macht den Haushalt nicht richtig. Also das ist in meiner Vorstellung einfach entsetzlich. Aber das hat sich ja Gott sei Dank geändert und darum finde ich es erst recht betrüblich, wenn manche Frauen wieder zurück wollen in alte Verhältnisse. Also es gibt ja angeblich wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass man sagt, in sehr unsicheren Zeiten, wenn so viel Unruhe auf der Welt ist, wollen die Leute wieder zurück in vermeintlich überschaubare, sichere Verhältnisse. Mhm. Nur, Sie wissen es doch, es war doch früher nicht besser. Es war im Grunde alles schlimmer. Ja, wenn Frauen sich scheiden ließen, mussten sie unter Umständen auf alles verzichten, was sie hatten, unter Umständen sogar auf Sorgerecht für die Kinder. Da hat sich doch vieles geändert. Und wenn dann noch jemand wieder zurück will in die Abhängigkeit, was heißt Abhängigkeit? Das heißt, im schlimmsten Fall, sage ich jetzt ganz drastisch, dass der, der nicht abhängig ist, also in dem Fall der Mann, ihr jederzeit den Stuhl vor die Tür setzen kann, wenn er will. Mhm. Ja? Es ist doch gut, wenn eine Beziehung auf Augenhöhe da ist. Beide Geld verdienen, beide den Lebensunterhalt finanzieren. Ich kenne junge Männer, die finden, dass es für sie eine Last ist, alleine für den Familienunterhalt sorgen zu müssen, weil die Stellen heute nicht mehr, die Jobs nicht mehr so sicher sind wie früher.
So ist es.
Früher, wenn jemand mit 30 zu Siemens ging, dann wusste man, der ist bis 60 dort geblieben. Ja, eine Lebensstellung. Das ist heute nicht mehr so. Also es ist gut, wenn beide für den Lebensunterhalt sorgen. Und da muss man halt die Lebensplanung entsprechend einrichten.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt in meinem Freundeskreis beobachtet, wie schön es auch für Männer ist, die, sagen wir mal, in diese Phase kommen, wo auf einmal alles durcheinander gerät, wo psychisch auch eine große Belastung ist. Eine Midlife-Crisis hätte man jetzt früher gesagt. Und wenn dann die Frau die starke Person mal für ein paar Jahre ist, ja, das ist was ganz Tolles. Also ja, und insofern ist es schön, wenn man füreinander sorgt und aufeinander Acht gibt, aber es ist eben wahnsinnig schön, wenn man als Frau auch einen Anteil an allem hat, was erwirtschaftet wird und seinen Teil dafür beiträgt, ne?
Also es ist ja so, es hat eine hochrangige Expertinnenkommission im Auftrag der Bundesregierung vor 10 Jahren, schon über 10 Jahren, die haben mal untersucht, wie sind die wirtschaftlichen Vor- und Nachteile für beide, wenn ein Kind kommt. Das klingt jetzt so simpel, weil man früher nie drüber nachgedacht hatte. Es war so, dass alle wirtschaftlichen Vorteile beim Mann liegen, denn der geht weiter in die Arbeit, kriegt Geld, kann das anlegen, hat eine Rente, oft eine Zusatzbetriebsrente. Das alles hat sie nicht, wenn sie sich ganz auf die Familie konzentriert. Und wenn man dann noch weiß, laut Bundesfamilienministerium, dass ein ganz großer Teil, also es arbeiten ja fast 70% der erwerbstätigen Frauen überwiegend in Teilzeit, oft bis die Kinder erwachsen sind oder sogar bis zu ihrer Rente. Da kann keine auskömmliche Rente entstehen. Unser Rentensystem, das läuft so nicht. Man kriegt die höchste Rente, wenn man möglichst lang, möglichst viel einzahlt. Oder wenn man so viel Geld privat hat, dass man zusätzlich etwas machen kann. Aber wenn man das beides nicht hat, dann kommt diese wirklich deutlich niedrigere durchschnittliche Altersrente von Frauen zustande. Die liegt bei die Durchschnittsrente bei 830 Euro und die bei Männern 1300.
Jetzt werden viele Frauen sagen, ja, das sagt die Helma Sieg, aber ich verdiene sehr wenig. Und das habe ich auch in meinem Leben erlebt, ne, in der Zeit, wo meine Kinder in der Schule waren und wo ich wirklich tolle Frauen kennengelernt habe, die ihre Teenager alleine durch die Schule gebracht haben. Es gab den Vater nicht, der aus unterschiedlichen Gründen nicht gezahlt hat. Und ich weiß gar nicht, wie die das zum Teil gemacht haben. Riesen Respekt hatte ich vor diesen Müttern. Und dann ist es schwer. Aber genau das haben sie ja versucht zu erklären. Auch kleine Beträge, auch kleine Entscheidungen früh getroffen, aber auch, wenn Frauen jetzt in meinem Alter zuhören und sagen, jetzt möchte ich aber noch die nächsten 15 Jahre was Gutes machen, dass es immer, immer geht.
Na, da kann man dann natürlich, das muss ich schon etwas dämpfen. Denn je später jemand einsteigt, desto größer muss der Betrag sein, der angelegt wird. Junge Leute können mit 25 Euro im Monat fast alle Aktienfonds besparen. Aber ein 50-Jähriger kommt mit 25 Euro nicht mehr weit, weil der Zeitpunkt bis zur Rente zum Beispiel einfach zu gering ist. Da muss man schon anders planen, ja. Aber wenn Sie sagen, Frauen verdienen so wenig, warum verdienen Frauen so wenig? Weil sie eben sehr viel Teilzeit arbeiten, also nicht Vollzeit. Und weil Frauen natürlich auch geringere Löhne und Gehälter haben als Männer. Das ist nach wie vor eine große Ungerechtigkeit.
Es liegt an vielen Gründen und es liegt unter anderem auch, dass Frauen tendenziell in pflegenden, erziehenden Berufen sind, weil das irgendwie natürlich auch in unserem Naturell ist, weil wir das gerne machen, weil wir das auch sehr, sehr gut machen. Da ist die Ungerechtigkeit, dass ein Mann, der in der Autoindustrie arbeitet, der hat körperliche Arbeit. Eine Frau, die in der Pflege arbeitet, hat auch körperliche Arbeit.
Das versteht man einfach nicht.
Das ist heute nicht unser Thema, das ist ein politisches Thema. Ich würde gerne einmal Ihre unglaubliche Lebensgeschichte beschreiben und dann eben wirklich gucken, was können wir heute weitergeben an guten Tipps, dass jeder was mitnehmen kann. Und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge. Ich bin auch gerne bereit, ein kleines bisschen von meinen Erfahrungen zu erzählen, damit das auch so unsere Hörerinnen und Hörer. Übrigens für Männer gilt alles das, was wir besprechen, auch. Es gibt auch genug Männer, die keine Vorsorge betreiben und die vielleicht auch nochmal heute inspiriert werden.
Ja.
Als ganz junge Frau, Sie haben es ja gerade beschrieben, sogar als Kind, haben Sie begriffen, das möchte ich anders machen. Ich möchte andere Frauen motivieren, das anders zu machen, weil Sie gesehen haben, wie prekär, wie schlimm zum Teil die Lebenssituation von Frauen waren. Und Sie haben ganz früh selber ein Frauenhaus gegründet. Wie kam das?
Es war so, ich hatte mittlere Reife, durfte nicht Abitur machen, meine Eltern wollten das nicht. Es hieß immer, du musst heiraten und dann bist du versorgt, du brauchst das alles nicht. Ich bin dann Sekretärin, also Bürokauffrau, Sekretärin bis zur Vorstandssekretärin in einem sehr großen Konzern geworden, aber habe sehr gut verdient, aber irgendwie hat mich das nicht erfüllt. Ich wollte was Sinnvolleres machen und dann habe ich mal im Fernsehen einen Bericht gesehen über das Londoner Frauenhaus. Das war damals relativ neu und die hatten eine Art kaufmännische Geschäftsführerin und gleichzeitig, und irgendwie war das so der Fingerzeig von ganz oben vielleicht, habe ich erfahren, dass die Stadt München das erste bayerische Frauenhaus gründen will. Ein sehr großes Haus, man hatte schon ein Gebäude dafür. Und ich habe das gehört und habe diesen Film gesehen und wusste, das ist es, das will ich machen. Dann habe ich mir einen Termin im Sozialreferat der Stadt München geben lassen. Und ich werde es nie vergessen, die Frau, die da saß, sagte natürlich, ja, was haben Sie für eine Ausbildung dafür? Was bringen Sie mit? Und habe ich gesagt, eigentlich nichts, außer einem großen Engagement für Frauen. Eine persönliche Erfahrung von Gewalt, nicht durch einen Partner, sondern durch meine Mutter. Und ich wüsste gerne, wie Gewalt in Familien entsteht und was man dagegen tun kann. Und ich kann gut mit Zahlen umgehen und ich kann sehr gut organisieren. Und anscheinend muss ich so überzeugend gewesen sein, dass ich den Job gekriegt habe. Ich war die erste Mitarbeiterin des Frauenhauses, habe mich damals um die gesamte Finanzierung gekümmert. Also das wurde ja finanziert vom Bayerischen Staatsministerium und von der Stadt München. Ja, und dann habe ich da 5 Jahre, war ich kaufmännische Geschäftsführerin. Und da waren die nächsten Mosaiksteine in meinem Kopf. Ich habe gesehen, und es war damals im Grunde gar kein Thema, dass die Frauen zwar schwerst misshandelt waren, das war das Thema, aber kein Thema war, dass sie überwiegend auch kein Geld hatten. Und deshalb ihre Bewegungsfreiheit massiv eingeschränkt war. Denn wenn man kein Geld hat, kann man keine Bahnfahrkarte kaufen, um wegzugehen oder irgendwohin mit den Kindern. Ich habe dann in der Recherche zu ein Buch von mir und über mich, habe ich alte Unterlagen gefunden. Ich habe 1979 in Vorträgen schon gesagt, ich weiß jetzt, Frauen brauchen einen Beruf und sie brauchen eigenes Geld, um bei einem Partner bleiben zu können, aber nicht zu müssen. Und das ist der ganz große qualitative Unterschied. Wenn ich bleiben kann, ist das ganz was anderes, als wenn ich bleiben muss, was ich in meiner Kindheit erlebt hatte.
Vielleicht ist sogar die Beziehung einfach nochmal eine andere, wenn auch der Partner weiß, dass er A, nicht die ganze Last trägt, um jetzt auch mal ein bisschen Verständnis für Männer oder für den Partner zu entwickeln, aber eben auch zu wissen, mit der kann ich gar nicht alles machen, ja, da reiße ich mich mal zusammen, ne? Also es ist einfach unheimlich wertvoll. Was für eine Entscheidung in der Zeit 79, da war ich ein kleines Kind, aber ich kann mich so ein bisschen noch an die Zeit erinnern, da haben Sie ja wirklich das Gefühl gehabt, ich möchte meine Stimme nutzen.
Ja, natürlich, ja klar.
Ungewöhnlich.
Weil das wusste ja kaum jemand, ja. Also es gab ja auch über misshandelte Frauen unglaubliche Vorstellungen. Ich hörte mal, da sagte eine Frau im Publikum, was regen Sie sich so auf, was ich, Pack schlägt sich eben und Pack verträgt sich. Also ich meine, also eine Frau zu misshandeln, Macht zu demonstrieren, wenn die Frau, die sowas Blödes gesagt hat damals, gesehen hätte, wie die Frauen ankamen, mit gebrochenem Nasenbein, gebrochenem Kiefer, ja, blaue Flecken am ganzen Körper, das Selbstbewusstsein so minimal, dass man es gar nicht mehr bezeichnen konnte. Also das war schon eine grauenvolle Erfahrung. Und da war mir wieder die Bestätigung, natürlich nützt Geld nicht gegen Misshandlung, aber es verschafft Freiheit zu gehen. Ja, ja, und das ist der große Unterschied. Die Misshandlung entsteht aus anderen Gründen. Machtdemonstration, psychische Verkorkstheit oder sonst noch was. Ja, aber eigenes Geld verschafft die Möglichkeit zu gehen. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich sage immer, freuen Sie sich über Ihre Beziehung, tun Sie alles, damit sie gut geht. Aber Sie wissen, Sie können gehen, wenn Sie gehen müssen, wenn es nicht mehr geht.
Sie haben dann ganz früh, nenne das jetzt ganz früh, weil für mich ist es wahnsinnig lange her. Und wenn man wirklich ehrlich ist, ist es auch. Sie haben die Erkenntnis nicht erst mit 50 oder 60 gehabt, sondern Sie haben die wirklich als junger Mensch schon gedacht, nee, das will ich anders machen. Ich möchte hier eine Vorbildfunktion einnehmen. Übrigens dafür auch das Bundesverdienstkreuz und viele, viele Auszeichnungen bekommen mittlerweile und zu Recht.
Ja.
Ich würde gerne eine Nachfrage stellen. Ich weiß nicht, wie weit Sie da erzählen wollen darüber, aber Sie haben es eben selber angedeutet. Sie haben irgendwann, wenn ich das richtig mitbekommen habe, selber erkannt, dass in Ihrer Kindheit Dinge passiert sind, die nicht in Ordnung waren.
Ja.
Was war die Gewalterfahrung, die Sie erlebt haben?
Genau, es ist so, dass meine Mutter mich nicht wollte. Mein Bruder war 8 Jahre älter. Das war schon eine sehr schwere Geburt. Dann hatte sie noch eine Totgeburt, die wieder grauenvoll wohl war. Und dann sagten die Ärzte, sie sollte kein Kind mehr kriegen, weil es lebensgefährlich war. Aber sie hat dann mich bekommen. Und sie mochte mich von Anfang an nicht. Also ich kann wirklich mit Fug und Recht sagen, dass sie mich hasste und mir mein Leben zur Hölle machte.
Oh Gott.
Sie schlug mich. Also ich bin wirklich sehr oft misshandelt worden. Sie setzte mich vor allen Dingen aber auch psychisch unglaublich herab. Ich hörte andauernd, mein Gott, bist du hässlich, was soll aus dir bloß werden? Ich war ein richtig hübsches, junges Mädchen. Wenn ich heute Bilder anschaue, dachte ich mir, wie kann man sowas zu einem Kind sagen? Ja, aber es war so, was da in ihr vorging, mein Gott, ich kann ein bisschen zu ihrer Entschuldigung sagen, man hat zu der Zeit, ich bin 1941 geboren, nicht über Pädagogik oder Psychologie oder sowas nachgedacht, über eigene Verhaltensweisen schon gar nichts, war halt so. Und dann war die unheilvolle Geschichte, mein Vater wiederum liebte mich über alles, aber er war sexuell übergriffig. Also er hat mir nie wehgetan, das muss ich sagen, aber es waren eindeutig sexuelle Übergriffe. Für mich war die Schwierigkeit, ich hatte keine Kenntnis, wie Väter sind, weil all meine Schulfreundinnen keine Väter mehr hatten. Die waren im Krieg, entweder gefangen oder tot. Ja. Ja? Ich konnte niemanden fragen, ist es normal für einen Vater? Ich dachte, so ist es halt, wenn einen ein Vater halt liebt. Ja? Mhm. Und da war die misshandelnde Mutter, die ganz offen ihren Hass zeigte, aber der liebende Vater, der auf der anderen Seite durch seine wirkliche Zuneigung, die ja da war, mir zum Überleben geholfen hat. Mhm. Deshalb habe ich diese Missbrauchsgeschichte erst gar nicht zugelassen. Das kam mir erst später ins Bewusstsein, dass da was nicht stimmte. Bei der Beerdigung meines Bruders sagte eine Cousine so merkwürdige Sachen, die bei mir dann einen Gefühlssturm auslösten und ganz, ganz vieles, was mir dann in Erinnerung kam. Und da, ich habe ja dann, das sage ich ja auch ganz offen, zwei Therapien in meinem Leben gemacht. Mhm. In der ersten ging es um die Mutter und in der zweiten um den Vater. Und die Therapeutin sagte mal, weil ich eben sagte, ja, wieso habe ich das so lange nicht wahrhaben wollen? Dann sagt sie, das Unterbewusstsein lässt nur das zu, was jemand verkraften kann. Ja. Und sie konnten nicht auch noch das verkraften, dass der Vater nicht wirklich auch ein Vater war, sondern mehr versucht hat. Das hätten sie nicht ausgehalten als Kind und Jugendliche. Aber als es soweit war, ist das Bewusstsein gekommen, dass da was nicht stimmte. Und das habe ich dann in noch einer Therapie wirklich gut bearbeitet.
Was für eine Art von Therapie war das?
Psychoanalyse. Ich habe mich immer sehr dafür interessiert, Sigmund Freud und alles das, was er an seinen Aussagen des Jahrhunderts bestimmt hat. Also diese ganz weit in die Kindheit zurückgehen, tiefe Analyse, das hat mir sehr geholfen und ich sage heute immer, ohne das wäre mein Leben nicht so verlaufen. Ich habe immer gesagt, ich reise mit leichtem Gepäck, ich habe alles bearbeitet, was mich belastet hat und deshalb kann ich oft nicht verstehen, warum jemand viel Leid ein Leben lang mit sich herumträgt, statt sich Hilfe zu holen. Mir hat es unendlich geholfen. Wie gesagt, ich konnte heiraten, ein Kind adoptieren, so beruflich so erfolgreich sein, anderen Frauen helfen. Das hätte, ohne die Therapien hätte ich das nicht geschafft.
Ich finde das auch sehr interessant und inspirierend, weil ich glaube, sehr viele Menschen haben etwas in ihrer Kindheit, was sie einfach nicht gelöst bekommen. Und zu wissen, das ist ja so ein bisschen in den Hintergrund getreten, diese klassische Psychoanalyse, aber bei Ihnen hat es eben eine große Wirkung gehabt und vielleicht hilft es dem einen oder anderen nochmal zu überlegen, ob man diesen etwas langwierigeren, aber doch so wirkungsvollen Schritt dann doch gehen könnte.
Aber es können ja auch andere Formen der Therapie, muss ja nicht die Psychoanalyse sein. Für mich war sie das, weil es mich auch interessiert hat und mir hat sie enorm geholfen, aber es gibt heute ganz viele verschiedene Verfahren. Ja? Es muss jemand den Entschluss fassen, da gibt es ein Problem, ich kann das nicht alleine lösen, denn man bewegt sich doch, wenn man ein großes Problem hat, in der Regel gedanklich in gleichen Gleisen. Mhm. Also man kriegt die Kurve nicht. Ja, das ja. Müssen andere, die von außen drauf schauen. Das hat mir so geholfen. Ja, ich weiß noch, wie in meiner zweiten Therapie, wie ich meine Männerbeziehungen, die fast alle unglücklich ausgegangen sind, meiner Therapeutin erzählte und wie sie sagte, merken Sie denn nicht, dass es da einen roten Faden gibt, der Ihr ganzes Leben durchzieht? Das hatte ich selber nicht gemerkt. Ja? Und darum braucht man jemanden, der geschult ist, gut ausgebildet ist. Man öffnet sich ja sehr weit und das hat sonst große Nachteile, wenn das nicht gut ausgebildete Leute sind. Aber da kommt man auf ganz vieles und kann dann halt auch was verhindern. Das ist ganz, ganz wichtig.
Sehr, sehr mutmachend, Helma. Sehr, sehr mutmachend. Manchmal ist es nicht der erste oder die erste Therapeutin, wo man das Gefühl hat, da kann ich mich öffnen. Ruhig nochmal den Mut haben. Und es braucht für viele Menschen sehr viel Mut, in die Tiefe zu gehen und zu wissen, das, was ich mir so ein bisschen, was ich wohlig anfühle, doch nochmal zu hinterfragen. Aber die Stärke, die Sie jetzt gerade beschreiben, die daraus kommt und davon gespeist wird, die ist einfach unheimlich groß. Und ich habe auch den Eindruck, die Tatsache, dass Sie so früh erkannt haben, ich möchte aus meinem Leben etwas machen. Ich möchte mit der Kraft, die ich ja ganz offensichtlich in die Wiege gelegt bekommen habe, Stückchen ist auch Genetik, aber ich möchte aus dieser Kraft etwas für andere machen. Und das macht Sie so stark und natürlich auch gesund bis ins hohe Alter.
Also es war wirklich so, die Triebfeder war für mich immer eine wahnsinnige Wut, weil ich mich so ungerecht behandelt gefühlt habe und ich wollte es immer allen zeigen. Aber ich hatte überhaupt kein Selbstbewusstsein und trotzdem so viel Energie, dass ich dachte, ganz kann das nicht stimmen. Ich bin noch mehr als das und ich will es euch zeigen. Und diese Wut war nicht destruktiv, das muss ich unterscheiden. Sie war konstruktiv. Mhm. Ich wollte was Positives draus machen. Ich wollte es allen zeigen. Und das hat mich beflügelt, das hat mich motiviert. Und drum, Wut ist nicht generell schlecht, ja, wenn sie in die richtigen Kanäle gelenkt wird.
Ja, manchmal ist Wut, gibt einem die Kraft, auch Sachen zu verändern. Ne? Ob bei sich selber, in der Partnerschaft, im Job. Auch manchmal, ne, wie viele Menschen sitzen in einem Job, da sind wir jetzt auch wieder beim Gehalt. Ja, das versuche ich auch immer so meinen Kolleginnen, aber auch jungen Kollegen zu sagen, steh ein für dich. Wenn der Gegenüber, dein Chef, schweigt und sagt, geht nicht, dann bleibst du sitzen. Ja. Ich habe das auch einmal in meinem Berufsleben und natürlich, ich arbeite beim Fernsehen, ich bin sehr lange dabei, ich verdiene heutzutage gutes Geld. War auch nicht von Anfang an so.
Das glaube ich, ja.
Und es gab die Situation, wo ich auch einmal richtig ein Schlüsselerlebnis hatte und gesagt habe, ich unterschreibe diesen Vertrag nicht, wenn ich genauso verdiene wie meine männlichen Kollegen.
Das finde ich toll.
Da brauchte ich ein bisschen Eier,
ja,
habe ich aber gehabt und es hat am Ende gewirkt. Das möchte ich auch wirklich weitergeben, dass es sich lohnt, die Argumente zusammenzusuchen und zu sagen, warum man mehr verdienen möchte für die Arbeit, die man leistet. Man muss natürlich dann auch bereit sein, wirklich einen guten Job zu machen, zuverlässig zu sein. Dann kann man viel bewegen.
Aber da sind natürlich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Umstände und die traditionellen Rollenvorstellungen oft dagegen. Ich sage nur ein kleines Beispiel. Ich bin zufällig mal draufgestoßen, dass es zwei Kinderbücher gibt. Das eine heißt 100 Dinge, die ein Junge wissen muss und 100 Dinge, die ein Mädchen wissen muss. Beim Jungen steht über Seiten hinweg, wie verhandle ich mit meinen Eltern um mehr Taschengeld? Das steht nicht bei dem Mädchen in dem Mädchenbuch. Da steht, wie decke ich den Tisch schön und wie mache ich mich selber schön. Wissen Sie, da kriege ich einen Zorn. Hm. Wie kann man heute so einen Mist in Büchern verbreiten? Nur der Junge wird aufgefordert zu verhandeln. Schon als Kind zu lernen,
wenn ich mich
verhandle, kriege ich nichts. Das lernen Mädels nicht. Sie müssen den Tisch schön decken und sich selber schön machen. Na, also das, da haben Sie völlig recht. Man braucht Eier dazu. Also sich hinstellen und sagen, ich kann das, ich bin das wert. Mein Kollege verdient dies und jenes, ich nicht. Wieso?
Und da muss man auch zusammenhalten. Das ist auch nochmal eine gute Sache.
Ja.
Meistens denken Menschen, ach, lieber nicht drüber sprechen. Aber gut, auch mal zusammenhalten im Kollegenkreis und sagen, so wollen wir das verändern. Und dann,
ja.
Und da muss man sagen, ist die Zeit heutzutage auch ein bisschen schwieriger. Wir werfen der jungen Generation ganz oft Dinge vor und die wollen nur Work-Life-Balance und die wollen immer nicht richtig arbeiten. Ich erlebe das sehr häufig anders. Sowohl unter Kollegen als auch in meine Kinder und die Freunde meiner Kinder sind alle sehr strebsam und fleißig und gehen ihren Weg, auch wenn sie vielleicht manchmal ein paar Abwege haben, aber die kommen doch sehr, die wollen wirklich was erreichen. Und die Arbeitsverträge, die es heutzutage oftmals gibt, die sind nicht so, wie das noch bei uns war, wo man dann, wenn man irgendwie erstmal einen Job hatte und dann hat man einen guten Arbeitsvertrag bekommen.
Ja.
Und langfristig ist es oftmals nicht so. Ich frage mich wirklich manchmal bei den Kosten, die wir haben, wie soll man da sich mal was, eine schöne Wohnung leisten, eine Familie gründen und so. Das ist schon schwierig.
Jetzt kommt eine kurze Werbung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich versuche heutzutage in ganz vielen Situationen nachhaltiger zu leben. Also vieles passiert auch einfach automatisch. Ich vermeide zum Beispiel jede unnötige Plastiktüte im Supermarkt und balanciere lieber meine Äpfel zur Kasse und fahre, wo es geht, mit dem Fahrrad. Ich kaufe nicht mehr so viele Produkte von sonst wo, sondern eher auch mal regionale Produkte. Und was ich jetzt richtig gut finde, jetzt kann man auch beim Telefonieren und Surfen auf Nachhaltigkeit achten. Und zwar ganz ohne, dass man es merkt. Beim Mobilfunkanbieter Amiwa gibt man beim Surfen und Telefonieren der Umwelt ein bisschen Rückenwind. Wie soll das gehen? Mit den klimapositiven Handytarifen investiert Amiwa mit jedem Vertrag in die Modernisierung von Windparks und produziert doppelt so viel saubere Energie, als man mit dem Handy verbraucht. Das ist eigentlich cool, oder? Und wenn euch das interessiert, dann habe ich was Schönes für euch. Mit dem Code M wie Marlene, alles zusammengeschrieben, egal ob groß oder klein, erhaltet ihr eine 30€ Gutschrift bei Amiwa. Den Link zur Website findet ihr in den Shownotes. Wählt dort einfach euren Tarif aus und sichert euch die 30€ Gutschrift, die es übrigens nur für euch gibt, exklusiv meine Podcast-Hörerinnen und Hörer. Werbung Ende. Sie haben dann ja auch dieses Unternehmen gegründet, also neben der Tatsache, dass ihr die Kolumne geschrieben haben, aber Sie haben ein Unternehmen gegründet und das heißt Frau und Geld.
Genau.
Ist ganz klar, worum es geht. Wie fing das an?
Ich habe ja im Frauenhaus aufgehört, weil mein Mann und ich ein Kind adoptiert haben. Wir wollten Kinder. Es stellte sich heraus, dass ich kein Kind bekommen konnte. Und das war ganz schlimm für mich. Aber für meinen Mann und mich war die Vorstellung, ein Kind zu adoptieren, was völlig normal ist. Das haben wir beim Jugendamt, haben wir uns beworben und haben dann eben, weil ich war damals, mein Mann war ein bisschen jünger, ich war 41 schon, also ein Baby kam nicht mehr in Frage. Ja? Also haben sie uns einen 4-jährigen Jungen vorgestellt. Das war der dann, ja, den haben wir dann adoptiert. Und das war wirklich die große Freude in meinem Leben.
Toll, toll.
Und damals war das halt so, auch beim dem Jugendamt gegenüber, die Mutter bleibt zu Hause, ganz klar. Ja, es gab gar keine Diskussion. Außerdem war wieder das Problem, das heute ja viele haben. Mein Mann war Diplomchemiker, hatte eine tolle Position im Umweltreferat der Stadt München, hat gut verdient, besser als ich. Dann war auch das klar, dass er nicht zu Hause bleibt, aber er hat sich sehr um das Kind mitgekümmert, also das war überhaupt kein Problem. Und ich habe in dieser Elternzeit, 4 Jahre war ich ganz zu Hause, habe ich mir überlegt, ich will wieder tätig sein, selbstverständlich, also ein Leben nur als Mutter, das war nicht vorstellbar, aber ich will selbstständig sein. Und da wiederum bin ich wieder durch andere draufgekommen. Ich habe mal in der Zeitschrift Brigitte einen Artikel gelesen über 2 Frauen in Bremen, die eine Finanzberatung für Frauen gegründet hatten. Und da war es wieder so wie beim Frauenhaus. Ich habe das gelesen und dachte, das ist es, ja. Und naja, und dann hat mein Mann gesagt, ja, wenn du das willst, dann kümmere dich drum. Schau, dass du Fortbildungen machen kannst und so. Das habe ich dann auch gemacht während der Elternzeit. Ich habe dann ein Abendstudium in Betriebswirtschaft gemacht an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie. Das ging abends gut, weil mein Mann dann zu Hause war. Das Kind hat nie darunter gelitten. Bin dann zu Vorträgen und Seminaren nach Frankfurt gefahren. Da gab es ganz tolle Angebote und habe mich dann 1987 selbstständig gemacht. Erst als Ein-Frau-Betrieb, der dann aber relativ bald größer wurde.
Gewachsen ist.
Ja, genau.
Und viele, viele Frauen beraten haben, die gute Entscheidungen zu treffen. Heutzutage, weil sie sagen, die Welt ist so komplex geworden und weil sie auch, das ist eine große Verantwortung natürlich, wenn man Rat gibt. Diese klassische Beratung machen sie heute nicht mehr. Sie haben ganz andere Möglichkeiten heutzutage, Frauen zu inspirieren über Vorträge, über solche Dinge, wie wir heute machen. Und sie sind einfach eine sehr wichtige Stimme in diesem Thema.
Also ich will dazu nur sagen, die Firma gibt es natürlich immer noch.
Ja.
Ich hatte das große Glück, dass meine Nichte schon sehr früh bei mir in die Firma eingestiegen ist. Und es hat sich dann herausgestellt, dass sie absolut geeignet ist für eine andere Position. Sie wurde Geschäftsführerin, Teilhaberin und hat sich dann bereit erklärt, die Firma zu übernehmen. Ich bin aber immer noch 3 Tage in der Woche im Büro. wo ich jetzt auch sitze und finde das auch toll, weil wir so super gute Leute hier haben, ein tolles Frauenteam.
Das ist ja auch was unheimlich Schönes, ne? Es ist ja was ganz Tolles, wenn man so einen kleinen Kollegenkreis hat und so. Deswegen, also ja. Homeoffice gut und schön und so, all die Möglichkeiten, aber es ist so was Tolles.
Ich lerne viel. Ich bin ja technisch nicht so geschickt. Ich wüsste wahrscheinlich nicht immer, wie ich mit meinem Smartphone umgehen müsste, wenn irgendwann eine Komplikation auftaucht. Es ist wahr. Ich komme bei den Frauen sehr gut an, weil mir die Frauen immer sagen, man merkt fassig, es ist ihr Herzblut. Es ist ihre Lebenserfahrung. Sie teilen uns das mit. Frauen, werdet keine Opfer. Bleibt selbstständig, bleibt unabhängig. Und deshalb kommen die Vorträge so gut an. Und deshalb mache ich das natürlich auch.
Ich würde mal sagen, man sieht sie, man hört sie und man denkt, wenn ich das so schaffe, dann habe ich was richtig gemacht. Und ich glaube, das ist natürlich auch Teil der Inspiration. Da ist auch sicherlich ihre Gene und ein kleines Quäntchen Glück, aber ganz viel von dem, was sie in ihrem Leben gehandhabt haben, gemacht haben, führt dazu, dass sie so im Leben stehen, so wach sind und übrigens auch wahnsinnig toll aussehen.
Das höre ich natürlich auch gern. Ich bin auch eitel, so ist es nicht, ja. Aber ich will da noch sagen, mir hat ein Satz einer Frau sehr geholfen im Leben, die sagte, sie können andere Menschen nicht ändern, Frau Sick, aber sie können sich ändern. Und wenn sie sich ändern, ändern sich oft auch andere Leute. Das stimmt, wirklich. Ja. Man kann nicht anderen das eigene überstülpen, aber wenn ich durch mich selber und mein Leben anderen zeige, was möglich ist, dann können andere das vielleicht auch so machen.
Und ich finde auch, wir können auch Frauen bleiben. Ich liebe auch schöne Kleidung, schöne Klamotten und ich schminke mich gerne und so. Und das finde ich ist auch total in Ordnung. Ich möchte gar nicht vermitteln, dass wir uns jetzt nichts mehr gönnen oder dass wir nicht. Im Gegenteil, ich finde zum Beispiel auch, es ist ja ganz klar, es macht dich stark. Es macht dir Freude, wenn du dir was anziehst, wo du dich gut aussehen fühlst, wo
natürlich.
Du dich so wirkst du ganz anders, kommst ganz anders souverän rüber in deinem Job. Und dass wir uns um Kinder kümmern, dass wir dieses fürsorgliche Gen haben, die meisten von uns, ist auch alles völlig in Ordnung. Aber daraus die Kraft zu ziehen und zu sagen, ich mache das, aber ich verliere mich da nicht und gehe nur noch Haare anklippen, Nägel machen, Wimpern machen.
Nein, genau.
Gib so viel Geld dafür aus, dann ist es eben eine gute Entscheidung.
Na, ich höre ja oft, ja, aber die jungen Leute haben doch noch kein Geld. Nein, das sehe ich wirklich nicht so, weil ich sehe, was junge Leute zum Beispiel für Kosmetik ausgeben. Ich finde das in Ordnung. Man soll sich schön machen, selbstverständlich. Nur, das ist alles nicht billig, ja, das wissen wir. Und ich kann es nur sagen, mit 25 Euro kann man auch mit 20 schon einen Aktienfonds besparen und den später aufstocken. Aber 25 Euro haben viele junge Leute übrig, ja, wenn sie es wollen. Ja, und ich sage immer, einfach mal anfangen, dann sieht man, wie sich das entwickelt, dass das ganz einfach ist. Es wird jeden Monat abgebucht. Man muss überhaupt nichts tun, sich weiter gar nicht mehr kümmern. Da kümmern sich andere ja drum. Schöne Kleidung, gut aussehen, Kosmetik, all das darf nicht zum Lebenszweck werden.
Ja. Ich kann ja mal einmal ganz kurz sagen, was ich so für mich für gute und schlechte Erfahrungen gesammelt habe. Also zum Beispiel gab es in meiner jungen Erwachsenenzeit, wie gesagt, ich habe mich dafür immer interessiert.
Das ist ja schon mal toll.
Ich wollte gerne auf jeden Fall für mich vorsorgen und habe dann schon so vermögenswirksame Leistungen hatte ich am Anfang so gemacht, was es so für Produkte gibt. Ne? Auf jeden Fall mich ein bisschen informiert. Es gab dann aber auch Zeiten, und da möchte ich gerne vorwarnen, wo ich richtig so, dann gab es jemand aus der Vergangenheit, der dann unwahrscheinlich Druck ausgeübt hat und gesagt, das müsst ihr machen und immer wieder angerufen hat. Und dann haben wir, ich sag's jetzt mal, Schiffsbeteiligung habe ich damals. Ich habe das nicht verstanden, ich wollte das nicht, habe mich da reinquatschen lassen, habe auch nie wirklich begriffen, wo meine Rolle in dieser ganzen Investition ist. Das war mies, das hat sich nicht gut angefühlt und ehrlich gesagt habe ich auch gar nichts davon gehabt. Das heißt, das ist schon mal so ein Warnsignal, wenn dir irgendeiner erzählen will, pass mal auf, ich habe es genau durchschaut und du machst es so und du machst es so, dann immer vorsichtig sein. Also ich habe versucht, heutzutage etwas zu machen, was ich verstehe. Ja, ich hatte schon mal ein ganz bisschen in Aktien investiert oder in einen Fonds investiert. der dann den dann umschichten konnte, wo ich immer gedacht habe, will ich eigentlich gar nicht, ich habe da ja reingezahlt, das soll eigentlich vor sich hinwachsen. Dann gab es die Finanzkrise 2008, die eine Bank, die in Amerika pleite ging, auf einmal brach alles zusammen. Und der damalige Berater, auch wieder total eigentlich übergriffig aus heutiger Sicht, sagt, Sie müssen jetzt umschichten, verkaufen. Und da habe ich aber gesagt, aber jetzt ist ja alles gar nichts wert. Warum soll ich denn jetzt verkaufen? Er hat mich richtig reingequatscht. Mit dem Ergebnis, dass ich eigentlich alles, was ich angespart hatte, habe ich verloren. Und die Erkenntnis damals, 2008, da habe ich gedacht, das passiert dir nicht nochmal. Dann hatte ich irgendwann, da waren die Kinder klein, da war gar kein Geld, was man groß anlegen konnte, zumindest nicht nennenswert. Ja. Und dann habe ich aber für mich irgendwann entschieden, ich möchte das gerne machen. Ich mache nur Dinge, die ich verstehe und habe so die ETFs, die großen, kann man überall nachlesen, die großen ETFs, da habe ich was reingesteckt und ich verkaufe gar nicht, sondern ich versuche, das ist Geld.
Wenn wir dann auch behalten, ja klar.
Genau, einfach nur behalten. Das ist so ein bisschen mein Tipp jetzt an alle, die vielleicht meinen Rat haben wollen. Das ist Geld, was ich nicht brauche in 3 Jahren, wenn ich irgendwie jetzt hier eine Renovierung habe, sondern das ist Geld, wo ich ein kleines Vermögen mir aufbaue, was ich später habe, wenn ich in der Rente bin und vielleicht gar nicht so viel Rente bekomme. Dann ist da was. Ich kaufe nur dazu. Und in schlechten Zeiten denke ich mir, hast du nochmal 500 Euro übrig? Hauen wir da nochmal rein. Genau. Wenn der Aktienmarkt unten ist dann oder die ETFs auch runtergehen, dann kann man lieber nochmal was dazukommen, aber einfach ruhen lassen. Das machen übrigens Frauen, wenn sie das einmal so begriffen haben, eigentlich ziemlich gut, oder? Ist das so?
Das machen Frauen gut. Männer glauben ja oft, dass sie alles besser wissen als Fachleute. Ja. Und sie wollen oft nur die Bestätigung, dass sie es besser wissen und suchen immer den Stein der Weisen, wie man noch mehr Geld machen kann. Frauen sind dafür bescheidener im positiven Sinn. Mhm. Sie wollen erst einmal wissen, worum es wirklich geht, sich entscheiden und bleiben dann aber auch dabei. Ja. Und das, was Sie vorhin gesagt haben, das ist eine ganz üble Geschichte. Das ist ja früher in gewesen, dass überhaupt nicht ausgebildete Leute Versicherungen verkauft haben oder irgendwas und die Leute in ihrer Nachbarschaft oder Verwandtschaft total unter Druck gesetzt haben. So darf das nicht sein. Ich will einfach nur auch zeigen, wie eine gute Beratung aussehen soll. Und da müssen Leute auch aufpassen, wenn man es nicht selber machen will. Ja?
Ja.
Bei uns geht es immer darum, erst einmal, wie lebt diese Frau, in welchen Verhältnissen, hat sie eine Partnerschaft, hat sie Kinder, will sie was vererben, will sie nicht, will sie eine Immobilie oder sich selbstständig machen, wie sehen ihre Ziele und Wünsche aus? Und dann erst im zweiten Schritt, in einem zweiten Gespräch, wird überhaupt erst darüber nachgedacht, was könnte das sein, was können sie brauchen, und das wird ihr schriftlich vorgestellt. Niemals ein Druck, niemals ein Anruf. Hm. Jede Frau muss selber sagen, das fühlt sich gut an, das möchte ich gerne. Also immer vorsichtig sein, wenn jemand so Druck ausübt, wie das bei Ihnen der Fall war.
Hm. Genau. Und dann muss ich auch sagen, man muss, das ist auch so meine Erfahrung, auch so im Zusammenspiel und im Gespräch mit meinen Kollegen, ja, die dann denken, ah, sie müssen aber so pfiffig einkaufen, verkaufen, nein, dass sie dann nein. besser als der Markt sind. Kostet so viel Gebühren. Ganz im Gegenteil. Man muss nicht Börsenmaklerin werden, sondern man kann einfach nur sagen, ich möchte gerne etwas ansparen. Ich mache das in die großen, sicheren Fonds oder ETFs und dann vertraue ich darauf, dass der Rest von alleine passiert, weil wenn man sich anguckt, die Wirtschaft am Ende wächst sie permanent über die Jahrzehnte.
Und darum kann das nicht falsch sein, aber dieses ständig verkaufen und kaufen, mhm. ja, und es zeigt sich aber, da gibt es Untersuchungen jede Menge, dass dieses rein und raus sich nie lohnt, ja, sondern die Beständigkeit. Wenn die Anlage selbst gut ist, dann muss man drin bleiben. Das bringt gar nichts. Und schon gar nicht bei einem Börseneinbruch verkaufen. Gottes Willen, das ist das Letzte, was man machen sollte.
Genau.
Ich habe halt früh durch diese Beratungen gesehen, dass die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und das Umfeld oft nicht stimmen. Ja? Wenn eine Frau kein Geld verdient, weil sie zu Hause ist, dann kann sie nichts anlegen. Dann ist sie von ihrem Mann abhängig. Und ich habe oft erlebt, und das ist leider heute noch so, kommt ein Ehepaar zur Beratung. Ich höre das ja hier immer noch nebenbei. Sie hat Geld geerbt, die ganze Zeit redet er aber. Mhm. Und wenn die Beraterin dann zu ihr sagt, was sagen Sie denn dazu? Es ist ja ihr Geld. Ja, er weiß schon, was er sagt und macht. Diese Bescheidenheit, die passt nicht mehr zu uns. Ja, das sollte nicht sein. Er kann natürlich seinen Senf dazugeben, wenn er was versteht von der Materie, aber sie sollte sich vorher schon ein bisschen schlau machen.
Das stimmt.
Und nicht ihn nur reden lassen und sie wie ein Mäuschen daneben sitzen und ihn machen lassen. Das passt nicht mehr.
Das hat viel mit Erziehung zu tun. Früher sind Mädchen so erzogen worden. Ich habe das auch ganz oft in Gesprächen gehabt, dass die eigentlich auch sogar die Mütter gesagt haben, gibt keine Widerworte, auch im Büro und auf der Arbeit, ne, sondern, aber das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Früher weiß ich, dass ganz viele Frauen dann in dem Betrieb des Mannes gearbeitet haben, extra wahnsinnig wenig verdient haben, damit er einen kleineren Steuersatz hat und mit dem Ergebnis, dass sie gar keine Rentenvorsorge hatte, ne.
Also das war klassisch und das ist ein Teil meines Vortrags, weil ich ja sehr viel auf diese Situationen hinweise, die zu Altersarmut führen können. Und darum sage ich Frauen immer, gemeinsames Geld in einer Partnerschaft muss gemeinsam verwaltet werden, sondern es müssen beide wissen, was da ist und wo es ist.
Also Einblick ruhig als Ratschlag. Jeder muss seine Entscheidung treffen, aber dann sagen, ich möchte gerne Einblick haben. Und man könnte ja vielleicht auch sagen, ich bleibe zu Hause, aber sorge für mich privat vor.
Wenn beide beschließen, wenn ein Kind kommt, dass sie zu Hause bleibt, weil das ja oft so ist, dass er halt deutlich mehr verdient, dann muss er die Rentenlücke für sie auffüllen. Mhm. Ja, ein Kind hat zwei Eltern. Dass sie zu Hause bleibt, nur weil sie es auch zur Welt gebracht hat. Sie hätte es ja nicht zur Welt gebracht, wenn nicht er seinen Beitrag dazu geleistet hätte. Das ein Samen war nötig, damit das Kind entstanden ist.
Die also, ein oder andere Geburt hätte ich auch gerne abgegeben, aber er konnte ja nicht. Also müssen wir das erledigen.
Ja, ich sage immer, und da hapert es bei ganz vielen Frauen, viele Frauen haben ganz große Mühe, von ihrem Partner etwas zu fordern, weil sie Angst haben, gierig zu erscheinen. Und ich sage immer, liebe Frauen, es ist nicht gierig, sondern vernünftig. Wenn Sie einen Ausfall haben, weil Sie beschließen, ein paar Jahre zu Hause zu bleiben mit den Kindern, dann gehen Sie zur deutschen Rentenversicherung, lassen sich ausrechnen, was macht es mit meiner Rente. Legen Sie ihm vor, denn das habe ich auch erfahren, das sehe ich auch, Männer reagieren nicht gut auf gefühlige Geschichten, nämlich, weißt du, und irgendwann bin ich mal ganz arm, wenn ich jetzt weiter zu Hause bleibe, sondern, mein lieber Mann, schau, ich habe mich kundig gemacht, das nötigt Respekt ab.
Mhm, ja.
Super. Ich war bei der Deutschen Rentenversicherung und die haben das ausgerechnet, wenn ich 5 Jahre zu Hause bleibe, so wenig ist es gar nicht, was das mit meiner Rente macht. Ich mache das. Ich mache es auch gern. Aber dann möchte ich, dass du einen Sparplan für mich machst mit dem ETF, mit dem Aktienfonds, damit diese Rentenlücke aufgefüllt wird. Und ich erlebe, dass gerade junge Männer, die denken ja oft gar nicht dran, weil das noch nie jemand gefordert hat von ihnen. Hm. Das ist ja ganz neu. Ja, da hast du aber so, ja, puh, das habe ich nicht gedacht, dass das so viel ausmacht. Ja, selbstverständlich, das kann ich von dir nicht erwarten. Ja gut, dann mache ich das. So geht das. Man nötigt dem Mann, dem Partner Respekt ab, wenn man sich gekümmert hat, wenn man sich schlau gemacht hat, wenn man eine begründete, sachlich begründete Forderung stellt.
Nun gibt es natürlich viele Frauen heutzutage noch viel mehr, die gar keinen Partner haben oder keine Partnerin haben, für sich selber sorgen müssen. Und die uns jetzt zuhören und vielleicht nochmal, ich weiß, dass sie klassische Beratung nicht mehr machen, aber was wäre etwas, was wir als Ratschlag geben können, wenn sie sagen, okay, jetzt ich möchte was verändern, ich möchte jetzt vorsorgen und ein paar gute Entscheidungen treffen. Was würden Sie so als ersten Tipp geben?
Ja, das ist schwierig, weil ich komme ja aus der klassischen Beratung. Für mich ist es immer wichtig, die ganze Person zu sehen und die Lebensumstände. Aber grundsätzlich, Sie haben es ja vorhin schon gesagt, mit einem Aktienfonds, bekannten Aktienfonds oder mit einem ETF, der weltweit anlegt. Also mit so einem Fonds mal anzufangen, der kostet nicht viel. Und man kann ab 25, 50 Euro schon sparen. Und Frauen, die alleine leben, sind ja nicht immer arm.
Nee.
Manche ja auch gut, ja. Und ich erlebe schon viele Frauen, Single-Frauen, die wirklich gut für sich vorsorgen, ja, weil sie sagen, ich weiß nicht, ob ich Partner habe und wenn, dann will ich doch auch für mich gesorgt haben. Dann soll nicht er für mich sorgen.
Die haben Ihre Kolumne gelesen, Helma.
Ja.
Aber wir könnten noch ganz, ganz viel besprechen, aber Ich habe so viel mitgenommen und vor allem auch ganz viel mitgenommen an Mut, was für ein schönes Leben da noch auf uns wartet. Ja, wenn ich mir vorstelle, wie reich ihr Leben ist und was sie alles noch erleben, gibt es sowas wie, also neben der Tatsache, dass sie natürlich einfach noch arbeiten und noch ihre Dinge machen, gerne machen, gibt es noch einen anderen Trick, wie man so wach und lebensfroh bleiben kann?
Also ich kann ja wirklich jetzt sagen, ich habe jetzt das schönste Leben, das ich je hatte, wirklich im Alter. Das ist doch toll, wenn man das mit in meinem Alter sagen kann. Ich sage immer, wichtig ist, dass man in jeder Lebenszeit Neugier behält. Neugier auf die Welt, auf das, was passiert. Wenn ich höre manchmal ältere Menschen in meinem Alter, die sagen, ach, das interessiert mich gar nicht mehr, das geht mich gar nichts an. Für mich ist alles geregelt. Mich interessiert das alles. Ich will ja 100 werden. Ja, habe ich
bestimmt. Ich auch.
Und darum neugierig bleiben und vielleicht noch tätig zu sein. Ich habe das Glück, dass ich in der von mir gegründeten Firma noch arbeiten kann, diese Vorträge machen kann. Aber viele könnten noch ehrenamtlich was tun, zum Beispiel. Mhm. Das macht auch Freude. Man kommt mit anderen Leuten in Kontakt. Ich habe einen sehr netten Mann kennengelernt, der nach seiner Pensionierung jahrelang in einer Schule ausländischen Kindern Deutschunterricht gegeben hat, Nachhilfeunterricht gegeben hat. Und der so viel da gelernt hat, über andere Kulturen und über Kinder. Bisschen was noch tun, es muss nicht so viel sein wie bei mir, aber an 2 Tagen die Woche noch irgendwo mithelfen, mittun, anderes kennenzulernen, neugierig sein auf die Welt und auf das Leben, dann, glaube ich, kann man ganz schön alt werden.
Das haben wir gerade eine Stunde lang erlebt, Helma. Ich danke Ihnen sehr für das schöne Gespräch.
Danke für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden.
Schön. Alles, alles Liebe. Sie sind übrigens genauso alt wie meine Mama. Gleicher Jahrgang.
Ja, 41, ja.
41, genau. Ist auch Jahrgang 41. Ja. Alles, alles Liebe und auf bald bestimmt nochmal. Ja,
danke, danke. Tschüss und Ihnen auch. Alles, alles Gute.
Dankeschön. Ich bin angefüllt von Motivation, Inspiration. Mein Gott, was für eine wirklich faszinierende Frau. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht komisch klang am Anfang, dass ich sozusagen ein Fangirl von einer Finanzexpertin war. Ich war wirklich weit entfernt davon, mich mit Geld so intensiv zu beschäftigen. Aber irgendwie fand ich diese Frau damals, als ich Anfang 20 war, faszinierend. Und jetzt ist es 30 Jahre später. Und die Frau ist immer noch genauso kraftvoll und hat so viel zu erzählen gehabt, obwohl sie so ein schwieriges Leben hatte. Ich finde, das ist auch noch mal was, was mir so gar nicht klar war. Und vielleicht für uns alle auch noch mal sehr hoffnungsspendend, dass wenn Dinge gar nicht optimal sind in der Vergangenheit oder dass man große Herausforderungen hat in seinem eigenen Leben, dass man sich nicht entmutigen lassen darf, sondern dass man wirklich für sich in Anspruch nehmen kann, ich entscheide, wie ich auf diese Problematik blicke, auf mein Leben blicke, was ich aus meinem Leben rausholen möchte. Und selbst wenn Sachen in der Vergangenheit nicht gut waren oder im Moment schwierig sind, hey, ich mache das Beste draus und eben auch in Sachen Finanzen. Es muss nicht das große Geld sein. Fangt, wenn ihr jünger seid, mit was Kleinem an. Und im Laufe des Lebens kann man vielleicht wirklich gucken, wo ich für mich sorgen und mich dann sicherer fühlen. Wir haben ja jetzt so ein bisschen übers Große und Ganze gesprochen. Ich habe ein kleines bisschen davon erzählt, wie ich es handhabe mit meiner Vorsorge. Wenn ihr das Thema wichtig findet, schreibt mir jetzt entweder in die Kommentare von diesem Podcast oder auch natürlich bei Instagram oder per E-Mail. Aber schreibt mir doch mal auf, welche Themen interessieren euch? Wo wollt ihr mehr wissen? Wo wollt ihr vielleicht auch von mir nochmal Persönlicheres hören in Sachen Vorsorge, Finanzen? Was interessiert euch? Dann machen wir dazu einen Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt. Vertraut darauf, dass ihr gute Entscheidungen treffen könnt, wenn ihr euch ein bisschen kundig macht, wie Helma das ausgedrückt hat. Dann können wir alle mit Mut in die Zukunft gucken. Habt einen schönen Tag. Wir hören uns in der nächsten Woche.